ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Doris Maul und dem Thema Junge Radikale. Warum werden Jugendliche rechtsextrem? Sie posieren in Springerstiefeln und Bomberjacken wie in den 1990er Jahren und nennen sich Deutsche Jugend voran oder auch Jung und Stark. Kürzlich hat die Polizei die 14- bis 18-jährigen mutmaßlichen Mitglieder der rechtsextremistischen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle festgenommen, die gleich für mehrere Anschläge verantwortlich sind. Gleichzeitig meldet das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem heute vorgelegten Bericht für 2024 einen rasanten generellen Anstieg rechtsextremistisch motivierter Straftaten, und zwar um fast 50% gegenüber dem Vorjahr. Wir sehen immer jüngere Menschen, die sich online radikalisieren, angeleitet werden und mitunter zu Aktionen übergehen, so der Vizepräsident der Behörde Sinan Seelen bei der heutigen Pressekonferenz. Wie kommt es zur Radikalisierung von Teenagern und wie gefährlich sind die jungen Neonazis? Darüber wollen wir heute diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei ist Gabriele Roman, Co-Leiterin des Archivs der Jugendkulturen e.V. Berlin. Ich begrüße außerdem Dr. Deborah Schnabel. Sie ist Bildungsforscherin und Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Und der einzige Mann in der Runde ist heute David Begrich, von Haus aus Theologe und schon seit vielen Jahren Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Das ist ein eingetragener Verein, der sich für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt einsetzt. Herr Begrich, zeigen die Aktivitäten der rechtsextremen Jugendgruppe Letzte Verteidigungswelle, deren Mitglieder ja durchaus real zum Beispiel ein Kulturhaus in Altdöbern in Brandenburg angesteckt und einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Thüringen verübt haben, dass die Präventionsarbeit in Sachen Rechtsextremismus der vergangenen Jahre gescheitert ist?
Naja, also es gilt ja das Präventionsparadox. Das heißt, man muss natürlich immer auch schauen und die Frage beantworten, wie wäre denn die Situation, wenn wir diese Präventionsprogramme nicht hätten? Und da muss man deutlich sagen, die Entwicklung, die wir jetzt sehen, vor der haben viele, die sich im Themenfeld mit den Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, des Neonazismus, auch der rechtsextremen Jugendkultur beschäftigen, schon sehr lange gewarnt. Und insofern sind das, glaube ich, Dinge, auf die man möglichst differenziert und möglichst analytisch schauen sollte.
Frau Schnabel, als die 5 Mitglieder der letzten Verteidigungswelle festgenommen wurden, 2 davon in Altdöbern in Brandenburg, hat der dortige Bürgermeister gesagt, ihm sei schleierhaft, wo bei den Personen die Gesinnung herkomme. Ist die Gefahr des jungen Rechtsextremismus in Deutschland zu lange unterschätzt worden?
Ja, ganz definitiv. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn das so geäußert wird, weil wir natürlich diese Radikalisierung nicht plötzlich erleben, von einem Moment auf den anderen, sondern das schon lange beobachten. Gerade auch die, die sich in diesem Feld bewegen, warnen schon sehr, sehr lange davor, dass rechtsextremistische Narrative in unserer Gesellschaft normalisiert werden und sich auch sehr stark ausbreiten im Mainstream-Diskurs. Und das trifft natürlich auch für junge Menschen zu, wo nicht genug hingeschaut wird und wo noch nicht genug Präventionsarbeit geleistet wurde. Da ist das Potenzial durchaus noch viel größer, als wir es gerade ausschöpfen.
Frau Roman, ich habe Sie ja vorgestellt, Co-Leiterin des Archivs der Jugendkulturen. An Sie die Frage, ist das da jetzt eine neue Bewegung, eine Kultur, die aus der Jugend hier und heute entstanden ist? Eine neue Gesinnung vielleicht sogar, wie der Bürgermeister von Altdöbern es formuliert hat?
Nein, also das nehmen wir gar nicht so wahr. Es gibt natürlich schon eine Entwicklung, die lange zurückliegt. Also auch im Hinblick, wenn man sich die Geschichte von Jugendpop-Subkulturen im Kontext von Rechtsextremismus, von Radikalisierung, Genrechts, von Rechtsinstrumentalisierung anschaut, hat das schon viel eher begonnen. Und darauf wird ja auch verwiesen. Also man sieht es ja in einem Style, Mode. Die Jugendlichen stellen ja selbst die Bezüge her. Und von daher ist das sehr eindeutig, also auch etwas, was eine gewisse Kontinuität aufweist. Und auf gar keinen Fall etwas, was jetzt vom Himmel gefallen ist und uns jetzt ganz neu begegnet.
Was ist das denn für ein Rechtsextremismus, den diese jungen Rechtsextremen verkörpern? In einem Taz-Artikel hat der SPD-Innenpolitiker Niklas Schrader gesagt, diese Jugendkultur bestehe aus Saufen und Rumhitlern.
Also ich würde sagen, das sollte man nicht nur darauf reduzieren, sondern das ist ja sehr vielschichtig, wer da wie aktiv ist in diesen rechten Szenen und was wie propagiert. Da gibt es durchaus auch Menschen, die das auf einer gewissen intellektuellen Ebene begleiten oder auch bewusst sozusagen betreiben, sprich auch die Strategien der neuen Rechten, die ja hier auch eine Rolle spielen.
Sie meinen Erwachsene dann, die Identitären?
Genau, Erwachsene oder Ältere, und das kommt ja auch darauf an, also die Jugendlichen, die stehen ja nicht allein für sich isoliert oder verabreden sich dann ganz spontan, ohne dass da irgendein Hintergrund wäre, irgendein Netzwerk, ein Sozialraum, das können eben Eltern sein, das kann im Sozialraum andere Personen sein, die Jugendlichen ja auch ein Stück weit dahingehend ideologisieren. Und dann gibt es natürlich diesen Riesenraum des Social Media, wo auch verschiedene Ebenen, verschiedene Artikulationen eine Rolle spielen.
Herr Begerich, was ist das für ein Rechtsextremismus?
Das ist ein Rechtsextremismus, der sich in der Formensprache und zum Teil auch in den Inhalten der Deutungsvorlagen der 1990er und 2010er Jahre bedient. Da gibt es so etwas wie eine Reaktualisierung oder Wiederinszenierung der rechtsextremen Jugendkultur der damaligen Zeit. Und ich glaube, das hat seinen Grund ja auch darin, dass das zumindest in einigen Teilen des Landes, namentlich in Ostdeutschland, damals eine sehr dominante Jugendkultur war, die sehr Reichweite stark gesellschaftliche Deutungsangebote gemacht hat. Und ich glaube, dass eine der Ursachen dafür ist, warum die neue Generation von Neonazis, die man dann in ihrer Zusammensetzung nochmal anschauen kann, darauf positiv Bezug nimmt.
Frau Schnabel, wie beantworten Sie diese Frage? Was ist das für ein Rechtsextremismus?
Ja, wir beschäftigen uns ja in der Tat sehr stark mit den sozialen Medien, mit diesem Raum und wie dort verschiedene Formen von Extremismus, aber eben auch Rechtsextremismus vorkommt, gerade auch bei jungen Menschen. Und wir nehmen da wahr, dass tatsächlich die altbekannten rechtsextremistischen Narrative, Codes, aber auch Verschwörungserzählungen immer wieder neu erwärmt werden, reaktiviert werden.
Nennen Sie mal ein paar.
Ja, also wir haben jetzt gerade zum Beispiel uns auch sehr stark damit auseinandergesetzt, wie der Holocaust relativiert wird in jugendrelevanten sozialen Medien, wo wieder von dem sogenannten Schuldkult gesprochen wird und so dieses wieder stolz sein können auf das Deutschsein, auf die deutschen Werte. Also das sind ja alles Dinge, die wir schon längst kennen. Und hinzu kommt natürlich auch diese ganz, ganz starke Geflüchtetenfeindlichkeit gepaart mit den aktuellen Debatten, die wir dann eben auch haben, die dem einfach nochmal besonders großen Raum bieten.
Herr Begerich, Sie haben ja auf die Notwendigkeit der Differenzierung hingewiesen. Wie unterscheiden sich denn diese Jugendgruppen? Ich habe ein paar genannt, Deutsche Jugend voran, Jung und Stark. Gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, zunächst ist es erstmal ganz gut, sich die Frage vorzulegen, ob man es hier mit einer neuen Jugendbewegung zu tun hat oder ob es nicht vielmehr so ist, dass wir es mit einem Bewegungskern zu tun haben. Mein Plädoyer wäre zu sagen, das, was wir da jetzt sehen, seit etwa 2 Jahren, auch stärker auf der Wahrnehmungsoberfläche von Demonstrationen und Veranstaltungen, das ist keine Bewegung im bewegungssoziologischen Sinne, sondern das ist ein Bewegungskern. Und den anzuschauen lohnt sich im Vergleich zu den Kameradschaften der 1990er und 2010er Jahre. Und da fällt auf, dass diese Gruppen informell hierarchisch strukturiert sind, aber offenkundig eben keine zentrale Vernetzungselement haben. Also wir haben ja im letzten Jahr gesehen, bei diesen Versuchen aus der Neonazi-Szene, die CSD-Paraden, Christopher Street Day-Paraden schwerpunktmäßig in Ostdeutschland zu stören, vielleicht auch zu verhindern, zu sabotieren. Und da war eben ganz interessant, dass das zwar eine überregionale Mobilisierung gab, aber die Schwerpunkte dann eben immer bei regionalen Neonazi-Gruppen lagen, was mich zu der These führt, zu fragen, ob es denn tatsächlich so ist, dass auch auf der Ebene der Strukturelemente da die Wiederholung der 1990er Jahre stattfindet. Und das würde ich verneinen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich vor Augen zu führen, zu sagen, man darf das jetzt auch nicht zur Bewegung sozusagen hochschreiben, wo es ein Bewegungskern ist und keine Bewegung.
Frau Roman, gehen Sie da mit?
Ja und nein. Ich sehe aber trotzdem eine gewisse Kontinuität von Akteurinnen und auch von Weitergabe von Wissen, von Traditionalisierung auch. Also die Traditionalisierung von Szenen, Geschichten und von dem, was sozusagen bestimmte subkulturelle Strömungen und so weiter ausgemacht hat. Das passiert ja auch, das sieht man ja auch, wenn man da mehr Generationen Personen bei Demonstrationen auch hat. Ne? Also man hat einerseits zwar die radikalisierten kleinen Gruppen, aber andererseits hat man bei größeren Events die alten Neonazis, sag ich mal so, und deren Kinder dort auch. Und da wird, glaube ich, schon auch was weitergegeben, was die aufnehmen und dann vielleicht in anderen Formen Gruppierungen dann ausleben, was ja aber durchaus auch von anderen gewünscht ist. Also es ist ja nicht so, dass die neue Rechte abgeneigt ist von dem, was da bei den Jüngeren passiert. Da gibt es schon insgesamt Netzwerke und es gibt Entwicklungen, die sich eben seit den 1990er Jahren auch im Hinblick auf neue Reformen des Erscheinungsbildes, ne, also dass es eben nicht nur Rechtsrock, sondern auch rechten Rap und so weiter gibt, also was sich sozusagen also zunehmend immer mehr vielseitiger auch in der Angebotsstruktur und in der Normalisierungsstruktur dann auch entwickelt hat.
Ich würde gerne noch ein bisschen konkreter werden oder Sie bitten, etwas konkreter zu werden hinsichtlich dieser Traditionalisierungselemente. Also können Sie das mal veranschaulichen, woran sich das zeigt?
Ich kann so ein Beispiel nennen. Also ich habe letztes Jahr in Bautzen erlebt, dass dort eben auch nach einer Kundgebung der AfD, also wo auch eben einige Altnazis waren, also ältere Nazis der 80er, 90er Jahre, die eben auch entsprechende T-Shirts mit Bandnamen, rechter Bands und so weiter getragen haben, genauso am Tisch saßen wie eben deren Kinder. Also das war eindeutig, das war in einem Restaurant auch, also was man auch sehen konnte, die dann eben in der teilweise softeren Variante, was man in den 90er Jahren ja damals zum Beispiel die Bekleidungsmarke Lonsdale, die ja nie rechts war, aber eben viel von Rechten getragen wurde und wo sozusagen auf so Vereinnahmungsstrategien gegeben hat, dann die Kinder tragen, weil den Kindern kann man ja schlecht die härteren T-Shirts anziehen, sondern man kann aber die softere Variante anziehen und das kann aber wie auch ein Einstieg sein, weil man geht ja gemeinsam zu dieser Kundgebung, Demonstration und verbindet sozusagen das Legale mit dem Illegalen. Und das ist schon eine Fortschreibung, was damals verbreiteter war. Und man sieht es jetzt ja auch im Erscheinungsbild, wenn man jetzt so sagt, die Baseballschlägerjahre sind wieder da. Also man sieht jetzt hier irgendwie Jugendliche in Springerstiefeln und wieder die Debatte mit den weißen Schnürsenkeln und so weiter. Also das sind Sachen, die kennen wir ja von früher. Trotzdem ist es nicht das Gleiche. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, es ist heute nochmal ein anderes Phänomen. Und das muss man sich sehr differenziert anschauen. Aber es gibt auch eine Weitergabe von Symbolik, von Musik, von Sprache, von Narrativen. Das zeigt schon also etwas, was man ja so auch als Szenengeschichtsschreibung ein Stück weit beschreibt für alle möglichen Ausrichtungen von Jugendpop und Subkulturen.
Das passt ganz gut zu dem, was wir auch wahrnehmen. Wir beobachten eben auch zum Beispiel in den digitalen Räumen sehr, sehr viele rechtsextreme InfluencerInnen, die sehr normal und cool und trendy daherkommen und eben nicht mit diesen altbekannten Looks, die gerade beschrieben wurden, spielen, sondern eher so diesen softeren Einstieg für die jungen Menschen ermöglichen, muss man fast sagen, was wir eben als besonders gefährlich auch sehen, weil eben nicht sofort erkenntlich ist, dass diese Person eine rechtsextreme Gesinnung hat, sondern eben ganz, ganz emotionale, jugendrelevante Themen, Ängste, Sorgen, aber auch Trends thematisiert werden und dann nur ganz subtil immer wieder die Ideologie durchkommt, so dass es wirklich einige gibt, die dann in unseren Workshops drin sitzen, die auch davon berichten, dass sie dem zum Teil auch auf den Leim gegangen sind. Und ich finde, wir sollten auch darauf schauen und nicht nur auf die klar erkenntlichen Strömungen und Trends, die wir sehen können.
Also jetzt haben Sie vom softeren Einstieg gesprochen und das auch beschrieben. Damit sind wir ja im Prinzip schon bei dieser Frage, bei dieser zentralen Frage, die man sich stellt, wenn man über dieses Phänomen hört und liest. Wie werden so junge Menschen rechtsextrem? Also 14 Jahre alt, zum Teil sogar sind da, glaube ich, welche drunter, die noch jünger sind. Herr Begrich, wie werden so junge Menschen rechtsextrem?
Ja, ich mache mal einen Deutungsvorschlag, der, glaube ich, in Ostdeutschland eine wichtige Rolle spielt. Das ist die Normalisierung von rechten Politik und Deutungsangeboten. Also wenn Sie eine Partei wie die AfD haben, die in Ostdeutschland ja keine 15%, sondern eine 30% plus X-Partei ist, dann bedeutet das ja, dass sie in einzelnen Orten eine 40% oder in kleineren Orten eine 50% plus X-Partei ist. Und jetzt stellen Sie sich mal einen Augenblick lang vor, Sie sitzen am Armutstisch, also unter diesen Voraussetzungen, und dann ist es eben so, dass Sie zumindest theoretisch an einem Armutstisch sitzen, an dem sitzen dann drei AfD-Wähler Und die wiederum bespielen ja auch einen Resonanzraum. Das heißt also, die Frage, wie normal, wie angekommen in der Mitte der Gesellschaft rechtsextreme und rassistische Aussagen, auch Deutungsangebote, auch so etwas wie ein rechtsextremer Alltagsverstand sind, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Und ich würde sagen, die Entwicklung der Neonazi-Szene der letzten 2 bis 5 Jahre spielt sich deutlich im Windschatten des Aufstiegs der AfD ab. Und ich glaube, da bräuchte es eine ganz andere Sensibilität für die Frage, was passiert mit einer Gesellschaft, in der rechtsextreme Positionen, die vor 15 Jahren aus gutem Grund gesellschaftlich breit tabuisiert waren und bei der NPD angesiedelt waren, die zwar im Osten auch eine Rolle gespielt hat und auch in einigen Parlamenten saß, aber dennoch sozusagen mit einem politischen Cordon sanitär umgeben war. Welche Rolle spielt das, dass solche Positionen jetzt in jedem Parlament sitzen, vom Gemeinderat bis zum Bundestag, und wir kurz davor stehen, dass diese Partei Ämter besetzt, Bürgermeister, Landräte, tatsächlich auch institutionelle Macht gewinnt? Und ich glaube, dieses Geflecht, diesen gesellschaftlichen Wirkungszusammenhang, den anzuschauen, ist, glaube ich, wichtig.
Also das denke ich auch. Also dass diese Normalisierung, und das ist ja etwas, was sozusagen angestrebt wurde, auch von rechtsextremen Kreisen, Netzwerken, Parteien, also die ist ein Stück weit aufgegangen. Ein Stück weit liegt es aber auch daran, wie das auch immer wieder aufgegriffen und darüber berichtet wird. Weil ich denke, man weiß ja jetzt auch, was junge Menschen bewegt, ne? Eine neue Jugendstudie, ne? dass sie eben halt einerseits noch unter Einsamkeitserfahrungen, ne? Also Spätfolgen von Corona leiden, dass sie Ängste haben vor Inflation, vor Kriegen, vor vielem, also Krisenhaften, was uns in den letzten Jahren einerseits widerfahren ist, aber dass das auf der anderen Seite das Positive da ein bisschen zurückgegangen ist und rechte Parteien immer auch das Negative, die negativen Emotionen bedienen. Und ich glaube, da kann man die zurzeit ganz gut abholen. Außerdem noch mit der Entwicklung von Social Media, dass ja viele junge Menschen eben auch in den letzten Jahren vor dem Hintergrund auch der Pandemie, also allein im Netz unterwegs waren, teilweise auch alleingelassen waren, und dass eben die Radikalisierungswege übers Netz da schneller erfolgen können. Also dass das alles Aspekte sind, die sozusagen zusammenkommen. Plus natürlich das, was eben halt auch rechtsextreme Kreise relativ schnell erkannt haben, in Social Media sehr, sehr aktiv zu sein und dort auch entsprechende Angebote jungen Menschen zu machen und da teilweise eben doch ziemlich modern mit umgegangen sind. Und ich denke, das sind alles Faktoren, die zusammenkommen, um einen jungen Menschen in seinen engsten negativen Gefühlen abzuholen und dann einfache Deutungsangebote zu machen, plus das Umfeld, dass das vielleicht sogar noch bestätigt oder halt nicht genau hinguckt, was dieser junge Mensch dann auch im Netz macht.
Also rechtsextreme Einstellungen sind gesellschaftsfähig geworden, und dieses Deutungsangebot, was Sie da gemacht haben, Herr Bickrich, das gilt auch sowohl für den Osten als auch für den Westen, würden Sie sagen, obwohl die AfD-Erfolge im Osten nochmal um 10% höher sind als im Westen. Also jetzt bei den Landtagswahlen im Osten waren es 30%, bei der Bundestagswahl waren es jetzt unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 20%, glaube ich, ne?
Ich will nur mal schnell darauf eingehen, weil Sie das so ins Verhältnis setzen. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass alles, was die AfD und ihr politisches Vorfeld derzeit in Ostdeutschland wie in einer Laborsituation ausprobiert. Das ist eine Versuchs- und Laboranordnung, um auszuprobieren, wie weit kann man denn gehen, mit der Idee, die demokratische Kultur auszuhebeln. Und die Nachricht an die Westdeutschen lautet, alles, was jetzt in Ostdeutschland seit 2015, 16 hier ausprobiert wird und leider auch zum Teil mit Erfolg ausprobiert wird, wird über kurz oder lang aus dem Labor herauskommen und dann in Westdeutschland in die breite Praxis getragen werden. Das heißt, diese weit verbreitete Wahrnehmung zu sagen, nicht schön das mit den hohen Wahlergebnissen der AfD in Ostdeutschland, aber nicht unser Problem. Ich glaube, das wird nur von kurzer Dauer sein.
Das kann ich nur unterstützen. Immerhin, na, also wir sind in Frankfurt verortet, im Land Hessen. Wir wissen ja alle, dass Hessen auch ein ganz enormes Problem mit dem Rechtsextremismus hat. Und 2023 hatten wir hier ja auch die Landtagswahlen, wir auch in Bayern. Und da zeichnete sich ja schon ab, dass gerade unter jungen Menschen die Zustimmung zur AfD in Anführungsstrichen überraschend hoch war. Und mich überrascht dann eher immer, dass so wenig folgt. Ja, so einerseits überrascht mich die Überraschung und andererseits sehe ich, dass dann aber keine Konsequenzen in die Wege geleitet werden. So wie wir jetzt auch wissen, dass wir knapp 50% Anstieg haben im Thema Rechtsextremismus und ich mich noch bis heute frage, was das jetzt konkret für uns bedeutet in unserem Land. Also wie wird da tatsächlich entgegengewirkt? Das bleibt immer so ein bisschen diffus. Und solange wir das eben diffus lassen, lassen wir eben auch rechtsextremen Kräften extrem viel Raum. Und da geht es mir eben auch immer darum, zu schauen, welche anderen Antworten. Also wir hatten es ja gerade auch davon, warum junge Menschen überhaupt in den Bereich Rechtsextremismus hineingehen. Und die Frage ist, welche anderen Heimaten finden sie? Welche anderen Angebote finden sie? Und wir sehen einfach, dass gerade jugendrelevante Räume vor allem durch extreme Kräfte enorm bespielt werden und auch ein Stückchen weit diesen Kräften überlassen werden und demokratische Akteure sehr zaghaft sind, sehr zurückhaltend sind, zum Beispiel auch in den sozialen Medien dort präsent zu sein und wirklich eine Ansprache an junge Menschen zu finden, die adäquat ist. Und solange das so ist, wird es immer ein Übergewicht geben an Rechtsextremen und anderen extremistischen Akteuren und die anderen demokratischen Akteure hinken hinterher.
Ich denke auch, also wir haben ja massive Kürzungen auch im Jugendbereich, in dem Bildungsbereich. Wir haben Infragestellung von Demokratieförderung. Wir haben keine stabile Demokratieförderung. Also das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente und Ansätze, um zu Rechtsextremismus auch arbeiten zu können. Und wenn wir das aufgeben und da sozusagen ein Vakuum entsteht oder Strukturen zerfallen oder Menschen über Drohung und Hass und Hetze sich irgendwann in ihrem Engagement zurückziehen und die Gefahr besteht da auch, finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, das im Auge zu behalten und auch mal mehr in die Positivberichterstattung zu gehen, was eben auch alles gut läuft. Wenn man permanent immer Krisen, also das sagen ja auch so die letzten Studien, das bedient es sozusagen auch die Demokratie, den Leuten immer mehr in Frage zu stellen, wenn man permanent immer betont, was alles schlecht läuft.
Junge Radikale, warum werden Jugendliche rechtsextrem? Das ist unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit Gabriele Roman, der Co-Leiterin des Archivs der Jugendkulturen e.V. in Berlin, mit Deborah Schnabel, der Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank und mit David Begrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Miteinander e.V. in Magdeburg. Ja, Sie sind jetzt schon ein bisschen vorangegangen und haben schon ein bisschen vorweggenommen, was eigentlich am Ende dieser Sendung stehen sollte, nämlich die Frage, was tun? Ich möchte eigentlich gerne noch ein bisschen dabei bleiben, das Phänomen genauer anzuschauen. Frau Schnabel, Sie sagten vor wenigen Minuten, das würde so diffus gelassen, anstatt wirklich sich damit intensiv auseinanderzusetzen mit dieser Tatsache, dass immer jüngere Menschen rechtsextreme Gesinnungen zeigen und sich auch organisieren. Weiß man denn genug, beziehungsweise was weiß man darüber, wie diese Jugendgruppen organisiert sind? Sie haben das vorhin schon kurz angedeutet, Herr Begrich. Wie sieht diese Organisation aus? Wie wichtig sind Kameradschaften? Also, was weiß man über die Strukturen?
Wir wissen über die Strukturen, dass es im Grunde genommen zwei beziehungsweise drei neonazistische Strömungen gibt, die in den letzten Jahren sehr intensiv um Jugendliche, um jugendlichen Nachwuchs geworben haben. Da ist zum Beispiel die Neonazi-Kleinstpartei Der Dritte Weg, die wohl am aggressivsten in der Tradition des historischen Nationalsozialismus steht. Da ist aber auch die Jugendorganisation der Partei Die Heimat, der ehemaligen NPD, die jungen Nationalisten. Und da sind dann solche auf den ersten Blick frei flottierenden Neonazi-Gruppierungen, die Sie am Anfang genannt haben, die mit so klingenden Namen wie Jung und Stolz oder Deutsche Jugend voran oder ähnliches um Anhängerschaft werben. Und diese Werbung, das ist ja schon angeklungen, die vollzieht sich eben nicht ausschließlich, aber doch sehr stark auch über eine strategische politische Kommunikation in sozialen Netzwerken. Und diese strategische politische Kommunikation zeichnet sich meiner Ansicht nach dadurch aus, dass Politik mit Emotionen gemacht wird. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist eben sehr wirkungsvoll in dem Moment, in dem diese Videos, die man da angucken kann, die ja höchstens eine Spieldauer von 15 bis 30 Sekunden haben, schnelle Schnitte kurze Hauptsätze gesetzt sind, dessen, was die Protagonisten von sich geben. Das hat einfach einen reichweitestarken, zum Teil auch aktivierenden Charakter. Und der Vorteil von diesen sozialen Medien, der erweist sich eben auch als Vorteil für politisch aktive Neonazis, nämlich, dass es keine Einbahnstraßenkommunikation ist. Und das ist auch der Unterschied zu den 1990er Jahren, wo sie ein Kommunikationsangebot gemacht haben, aber die Nutzer nicht so schnell antworten konnten. Jetzt ist das kein Problem. Sie können kommentieren, sie können liken, sie können direkt Kontakt aufnehmen, sie können direkt in die Interaktion gehen. Und das heißt auch, es entsteht das, was für diese Szenen unmittelbar wichtig ist, nämlich Vergemeinschaftung, ein Gefühl von Vergemeinschaftung, das dann im Anschluss oder währenddessen politisiert wird, das entsteht sehr unmittelbar. Und das heißt, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich all das anschauen, sich damit beschäftigen, haben vielleicht auch, wenn sie unbefangen sind, den Eindruck, sie können unmittelbar eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen, wenn sie in diesen, ich nenne es jetzt mal Mikrokosmos politischer Jugendkultur des Neonazismus einsteigen. Ich glaube, dass das ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, dass diese, ich nenne es jetzt mal Instant-Vergemeinschaftung über soziale Netzwerke strategisch kommuniziert wird.
Frau Schnabel, Sie haben es ja jetzt mehrfach schon erwähnt, Sie beschäftigen sich in der Anne-Frank-Bildungsstätte ganz intensiv mit den Social Media und der Rolle der Social Media für diese rechtsextreme Jugendbewegung. Wie weit sind Sie denn mit der Analyse der Inhalte und versuchen Sie dem auch was entgegenzusetzen, weil Sie ja darauf hingewiesen haben und kritisiert haben, dass das alles so diffus gelassen würde?
Ja, also einerseits kann ich das nur bestärken, was gerade gesagt wurde, also auch diese Kombination aus den Inhalten von radikalen Akteuren in den sozialen Medien, die sehr polarisierend, sehr emotional sind und dass sie eben von den Funktionslogiken der sozialen Medien einfach sehr verstärkt wird. Also gerade dann, wenn unter einem Beitrag, das wissen wir jetzt ja mittlerweile seit den Bundestagswahlen, dass junge Menschen nicht ausschließlich rechtsextrem wählen, sondern eher polarisiert wählen und gar polarisiert sind, sich das eben auch unter den Beiträgen in den sozialen Medien widerspiegelt. Und je mehr da interagiert wird, gestritten wird, desto erfolgreicher ist eigentlich ein extremer Beitrag, den wir dort sehen. Und dann bekommen Nutzer eben sehr schnell den Eindruck, es gibt einen Resonanzraum für die eigenen Einstellungen. Und das wird natürlich gefüttert und auch ganz strategisch gefüttert. Wir haben beispielsweise in einem Report analysiert, wie rechtsextreme Kräfte vor allem auf TikTok agieren, haben dort auch die AfD, AfD-PolitikerInnen, aber auch andere Mitglieder der identitären Bewegung, aber auch rechtsextreme InfluencerInnen beobachtet, die eben eine sehr jugendadäquate Ansprache wählen, viele Themen von jungen Menschen in ihren Beiträgen besonders verfolgen und das paaren auch mit gängigen Trends einfach, wie Musik, Filter und vieles mehr und bleiben eben unbeantwortet. Also wir haben wirklich ein Problem, dass aktuell in den sozialen Medien die Meldung von demokratiefeindlichen, rechtsextremistischen Inhalten auf dem Rücken der NutzerInnen liegt. Also die Plattformen selbst sind einfach nicht dafür verantwortlich, das zu löschen. Es braucht immer eine Aktion von Nutzern, die sagen, das scheint nicht in Ordnung zu sein, das muss hier weg. Und dann dauert das einfach eine sehr lange Zeit, bis es auch tatsächlich gelöscht wird. Und das ist eben diese Zeit, wo sich etwas normalisieren kann. Umso wichtiger, und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, ist es, dass es andere zivilgesellschaftliche Akteure gibt, aber auch Privatpersonen, die andere Inhalte, alternative Narrative, eine Differenzierung dort praktizieren, eben ein Alternativangebot schafft. Und das tun wir tatsächlich auch seit mehreren Jahren schon. Und wir haben wirklich jetzt mittlerweile einen Fokus auf TikTok gelegt, weil wir geben uns wirklich extremste Mühe zu schauen, wie wir Inhalte produzieren können, auch zum Beispiel in Kooperation mit Influencern, die dort schon sehr erfolgreich sind, die junge Menschen dort wirklich auch begeistern können. Wir sehen, dass eben auch junge Menschen kommentieren, die uns bislang noch nicht kannten, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, dass wir auch in eine breitere Masse hineinwirken können, die noch nicht von sich aus intrinsisch motiviert sind dazu, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen.
Frau Roman, ich möchte mal wieder in die Diskussion reinholen. Also der Herr Begrich hat vorhin die Formulierung benutzt oder hat von einer Instant-Vergemeinschaftung gesprochen in den sozialen Medien. Das fand ich eine sehr treffende Formulierung. Wenn wir jetzt nochmal in die Realität zurückgehen, also diese Vergemeinschaftung, diese Kameradschaften, die ich vorhin auch schon kurz erwähnt hatte, welche Rolle spielt dieser Faktor Ihrer Wahrnehmung nach für diese jungen Leute, die sich für den Rechtsextremismus begeistern?
Naja, also junge Leute haben ja ein Bedürfnis nach Geselligkeit, nach Austausch mit Gleichaltrigen auch, mit auch Menschen, die ja vielleicht ähnlichen Geschmack haben, also oder wo man sich dann auch dran reibt und abgrenzt. Das ist ja ganz normal, ne? Das hat es auch schon immer gegeben und das gibt es auch heute noch. Die sind auch nicht alle permanent im Netz. Also das heißt, sie treffen sich natürlich auch in eher öffentlichen Räumen, in Jugendräumen, sind in ihrem Sozialraum unterwegs. Und von daher ist auch die analoge Welt spielt schon auch noch eine Rolle und sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, weil dort das dann ja auch real stattfindet. Ich meine, auch diese Anschläge haben ja auch dann real stattgefunden. Also das ist ja so ein Switchen zwischen dem Digitalen, dem Social Media und dem Analogen. Und die Kameradschaften, die sind schon überwiegend eher Ältere auch, ne, immer unterwegs gewesen. Also nicht unbedingt gleich die 13-, 14-Jährigen, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass die in sowas reinrutschen. Und es gibt ja, und da bin ich wieder so bei den Älteren, dass die Jüngeren sozusagen in die Strukturen, die die Älteren ja schon geschaffen haben oder die sie wiederbeleben können, dass sie darüber dann die Jüngeren da auch mit hineinziehen können.
Kameradschaften und auch Ausübung von Gewalt in der Realität, welchen Stellenwert hat das für diese jungen rechtsradikalen Gruppen, Herr Begrich?
Was wir ja in der Neonazi-Szene immer hatten, war die Parallelität zwischen der Anwendung von Gewalt und der Ästhetisierung von Gewalt. Und beides erfährt sozusagen wie so eine Art Wiederaufführung. Also wir haben, wenn wir uns die Statistiken der Opferberatungsstellen ansehen, wirklich hohe Fallzahlen von Gewaltstraftaten. Da reden wir jetzt gar nicht von Propagandadelikten oder Ähnlichem, sondern wirklich von harten Gewaltstraftaten. Und das ist in dieser Szene auch Konsens, dass die Anwendung von Gewalt ein legitimes Mittel der politischen Selbstentäußerung ist. Insofern spielt die Anwendung von Gewalt aber eben dann auch zuvor begleitend und darüber hinaus die Ästhetisierung von Gewalt eine sehr wichtige Rolle. Und damit einhergeht auch die Inszenierung von einer bestimmten Art von Männlichkeit. Wir haben ja heute noch gar nicht über der Lieblingsthemen der extremen Rechten gesprochen, nämlich alles, was sich so um diese Gender-Debatten drumherum gruppiert. Und was wir einfach sehen, ist, dass diese Neonazi-Szenen ja auch, indem sie die jugendkulturellen Formen der 1990er Jahre aktualisieren, ein bestimmtes Männlichkeitsbild nochmal zur Wiederaufführung bringen. Und in einer Zeit, in der die extreme Rechte suggeriert, alles sei in Diffusion und Auflösung begriffen, plötzlich zurückgekehrt wird zu so Männlichkeitskonzepten, die wir aus den 1990er Jahren aus der Neonazi- oder rechtsextremen Skinhead-Szene kennen.
Und es sind ja auch vor allem männliche Jugendliche, die sich da organisieren, oder?
Ja, auf der Ebene der Sichtbarkeit ja, aber wenn ich mir jetzt mal die letzten 3 Neonazi-Demonstrationen vor Augen halte, die ich aus Gründen der analytischen Beobachtung besucht habe, dann würde ich den Eindruck teilen, dass das männlich dominiert ist. Aber es ist schon auch so, dass dort Frauen und junge Frauen durchaus repräsentiert sind und durchaus auch selbstbewusst auftreten.
Da macht man Fehler, wenn man sozusagen immer nur auf die männlichen oder männlich gelesenen Personen der rechten Szene schaut. Also das wird ja gestützt und mit organisiert und insofern, also finde ich auch, ist das nochmal ein ganz wichtiges Thema, also auch auf die Rollenbilder zu schauen, was rechte Szenen vermitteln und warum das auch für junge Menschen gegebenenfalls attraktiv sein kann. Also wir haben einerseits sehr viel progressive Entwicklung gehabt in den letzten 20, 30 Jahren. Auch in den Szenen ging es viel um Empowerment, es ging um Sichtbarkeit, Selbstwirksamkeitserfahrung, Sensibilisierung, ne, sexuelle, geschlechtliche Vielfalt. Und das hat einerseits viel, viel Positives in der Gesellschaft bewirkt, aber das bringt oft auch eine Reaktanz wieder in anderen Kreisen mit sich und auch im jugendkulturellen, popkulturellen Bereichen, wo dann Ängste oder Wut entsteht, dass eben das klassische Rollenbild in Frage gestellt wird. Und das kann auch befördern, auch bei jungen Menschen, die sowieso in Findungsphasen sind, also sehr junge Menschen, was sexuelle, geschlechtliche Vielfalt angeht, dass sie das dann eher aufnehmen, wenn ihnen da so eine Maskulinitäts- oder Feminisierungs-, Hyperfeminisierung, also die perfekte Hausfrau, Mutter präsentiert wird.
Frau Frau Schnabel, das finden Sie sicher auch bei Ihrer Analyse der Social Media, also diesen Gender-Aspekt.
Ja, ganz enorm. Also wir finden sowohl Inhalte, Content-Videos, in denen praktisch eine Anleitung zum Mannsein in Anführungsstrichen gegeben wird, in denen genau diese Phase der Identitätsbildung, eventuelle Unsicherheiten mit der eigenen Identität adressiert werden. Also zum Beispiel Maximilian Krah macht das immer sehr massiv, genau dieser Thematik der Maskulinität zu spielen. Aber wir finden natürlich auch diese Fülle von Tradwives, die gerade angesprochen wurde, oder ein anderer Trend, der sich Cottagecore nennt. Also so diese Romantisierung des einfachen, ja, ländlichen Lebens, der dann wieder auf das einzahlt, was ich vorhin angesprochen hatte, dass man gar nicht im ersten Moment die Verlinkung mit der rechtsextremen Ideologie erkennt. Kann, sondern da auch erstmal so eine Wohlfühlatmosphäre auch so von der Ästhetik dargeboten bekommt, mit der man sich auch gut anfreunden kann und die dazu verleitet, auch immer mehr davon zu schauen und dann erst Schritt für Schritt versteht, welche Ideologie da wirklich dahinter steht.
Eben war von jungen Menschen in der Findungsphase die Rede, das ist sozusagen eine ideale Brücke zu der Rolle von Bildung und Schulen, um zu verhindern, dass diese rechtsextremen Einstellungen bei Jungen und ganz Jungen um sich greifen. Und damit sind wir dann auch bei der Frage, was tun überhaupt generell in dieser Situation, wo wir dieses Phänomen beobachten. Stichwort Schulen, der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent, auch aus Magdeburg, hat jüngst darauf hingewiesen, dass es Fälle gäbe in den Schulen im Osten tatsächlich, wo sich Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr zur Arbeit trauten, wegen der Hegemonie rechtsextremer Schüler und Schülerinnen und ihrer Eltern. Ist das eine Beobachtung, die Sie teilen?
Sie korrespondiert jedenfalls mit dem, was ich vorhin versuchte zu beschreiben über die Normalisierung rechtsextremer Inhalte. Und ich glaube, da muss ich nochmal den deutlichen Ost-West-Unterschied herausarbeiten. Man macht sich in Westdeutschland auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung kein oder oftmals kein Bild von dem Maß der Normalisierung von rechtsextremen Deutungsangeboten. Das ist ein Problem.
Im Osten meinen Sie jetzt?
Ja. Und wir haben ja im letzten Jahr eine Debatte geführt. Ich erinnere nochmal an den offenen Brief von einer Lehrerin, einem Lehrer aus Brandenburg, aus dem Land Brandenburg, die in Ostbrandenburg an einer Schule einer Kleinstadt tätig waren und irgendwann einen offenen Brief geschrieben haben an das Kultusschulministerium in Potsdam, wo sie ziemlich schonungslos auf die Kausalitäten hingewiesen haben, was die Frage der Reichweite dieser Hegemoniefähigkeit von rechtsextremen Deutungsangeboten auch im Sozialraum Schule angeht. Und die Reaktion fiel so aus wie in den 1990er Jahren, nämlich am Ende mussten die Lehrer gehen und mussten die Region verlassen. Und damit korrespondierend will ich noch darauf hinweisen, dass es gibt einen zweiten Aspekt, der auch viel zu schnell aus dem Blick gerät, nämlich, dass wenn wir immer einfordern, dass Menschen Gesicht zeigen, sich engagieren, dann muss man wirklich sagen, für Ostdeutschland, wer in vielen kleinstädtischen, mittelstädtischen Regionen hier sein Gesicht in den Wind hält für die Demokratie, der ist ungeschützt. Und ungeschützt heißt, da werden die Scheiben eingeschlagen, da werden die Reifen zerstochen. Da kann man sagen, gut, okay, das bezahlt eine Versicherung. Aber spätestens dann, wenn die eigenen Kinder auf dem Schulweg angesprochen werden und gesagt wird, wir wissen, wo ihr wohnt und wer deine Eltern sind, dann wird es schwierig. Das heißt, dieses Einfordern von Zivilcourage und demokratischem Engagement, das ist gut und richtig, aber man muss auch den Preis dafür benennen und kennen. Und wenn ich von ehrenamtlichen Bürgermeistern erwarte, dass sie stehen, wenn es rechtsextreme und rassistische Aussagen, Angriffe, Mobilisierungsformate gibt, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die sicher leben können. Und das heißt, wenn man die demokratische Kultur stärken und erhalten will, dann muss man nach Wegen suchen, diejenigen Menschen, die das konkret vor Ort tragen, also nicht in den Metropolen, nicht in Frankfurt am Main, nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in Köln, sondern in Altenburg, Aschersleben, Gera und Heidenau, denen Unterstützung zukommen zu lassen und Sichtbarkeit zukommen zu lassen. Und wenn ich von Lehrern erwarte, dass sie mehr tun, als Mathe und Deutsch zu unterrichten, dann muss ich sie unterstützen dabei.
Das heißt, was Sie gesagt haben, es müssen Strukturen geschaffen werden, die diese Menschen, die sich da engagieren, unterstützen und auch schützen. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Roman?
Ich kann das nur bestätigen. Ich würde aber auch sagen, auch Menschen in Berlin oder Frankfurt sind Bedrohungen ausgesetzt. Auch da bekommt man unangenehme Botschaften für sein Engagement. Und es ist auch so, dass dort Rechtsextreme sich immer weiter auch in nicht rechtsextreme oder alternative Räume vortrauen. Also das ist gerade in letzter Zeit ja viel passiert. Wir brauchen da natürlich eine ständige Dauersensibilisierung und Schulungsarbeit auch staatlicher Behörden und in Strukturen, Polizei. Also dass das halt nicht durchdringen kann auf alle möglichen anderen Ebenen, die für Schutz zum Beispiel zuständig sind, auch von Engagement. Und wir brauchen auch mehr Unterstützung von der Bundesebene. Da muss einfach unglaublich viel Förderung hineinfließen, finde ich, um diese Strukturen, die da sind, zu stärken oder gegebenenfalls auch wieder demokratische Strukturen wieder zu revitalisieren oder neu aufzubauen.
Auch an dieser Stelle gilt natürlich das Gebot der Differenzierung, was eingangs schon mal erwähnt wurde. Also es gäbe ja unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Ansatzpunkte, die einem da einfallen. Politische Bildung für Lehrer und Lehrerinnen. Dann wurde auch schon angesprochen, der digitale Raum sei immer noch sträflich unterbelichtet, beziehungsweise nur als Einzelner kann man versuchen, was zu tun und kann auch nicht wirklich was tun. Was ist mit den Sicherheitsbehörden? Sind die ausreichend gerüstet? Also wie sollte die Gewichtung, die Prioritätensetzung aussehen?
Also ich glaube, wir müssen verstehen, dass der Erhalt unserer Demokratie, unserer demokratischen Strukturen und der Kampf gegen Extremismus und eben auch Rechtsextremismus nur zu bewältigen ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht gar nicht anders. Und wir haben einfach faktisch, das muss man auch nochmal sehr klar benennen, in Deutschland ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus. Das wird immer wieder deutlich. Und ich glaube, es braucht wirklich von ganz oben, das wurde ja auch gerade kurz angesprochen, auch von der Bundesregierung, eine sehr klare Strategie, eine Vision, wie damit umgegangen wird. Also ich würde mir wünschen, dass über das Thema oder die Gefahren von Rechtsextremismus so leidenschaftlich debattiert wird und so hart vorgegangen wird, wie wir das jetzt zum Beispiel in der Migrationsdebatte erleben. Also hier sehen wir, dass einfach Probleme, die viel größer liegen als solche, die aktuell zu den größten Problemen gemacht werden im politischen Diskurs, aber dann eben auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs, sehr unberührt bleiben. Und genauso ist es zum Beispiel auch, wenn man sich die Schulen anschaut. Wir haben es mit Lehrkräften zu tun, die ja wiederum Einzelpersonen sind, die auch in einer Welt agieren, die hochkomplex geworden ist. Wir haben so viele auch globale Krisen, die in die Klassenzimmer hineinschwappen, Themen, die die SchülerInnen extrem bewegen, und es besteht ein immer größerer Druck, auch aktualitätsbezogen Unterricht zu gestalten. Und gleichzeitig agieren wir noch immer in einem Bildungssystem, das sich eigentlich faktisch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Also wir haben es auch mit einer Krise im Bildungssystem zu tun, die nicht wirklich angegangen wird. Und so verzahnen sich dann auch die Probleme miteinander. Insofern müssen wir einerseits Einzelpersonen, die sich engagieren, aber auch die Zivilgesellschaft stärken, aber unbedingt auch in die Strukturen hineinwirken.
Herr Begrich, Sie haben das letzte Wort. Wie müssen die Prioritäten gesetzt werden?
Die Prioritäten sollten so gesetzt werden, dass Jugendliche und junge Erwachsene eine Erfahrung machen, die sie für ihr zukünftiges Leben brauchen werden, nämlich die Erfahrung, dass sie selbst den Unterschied machen, dass sie selbst nicht nur ihr eigenes Leben gestalten können, sondern sie selbst ihr soziales Umfeld, ihr soziokulturelles Umfeld gestalten können, dass sie Einfluss nehmen können auf die Dinge, die sie umgeben. Ich glaube, es wäre unbedingt wichtig, Resonanzräume zu öffnen. Und dazu braucht es die Stärkung der Strukturen, die es gibt. Also Jugendarbeit muss gestärkt werden, außerschulische Bildungsarbeit muss gestärkt werden. Die Frage von, wo finden eigentlich Jugendliche und junge Erwachsene Freiräume, in denen sie sich ausprobieren können, in denen sie auch Solidaritäts- und Vergemeinschaftungserfahrungen machen können. Also all das, was Menschen, die mit Finanz- und Haushaltspolitik beschäftigt sind, vielleicht nicht so auf der obersten Liste ihrer Agenda haben, was aber notwendig ist, um in einer Gesellschaft gut demokratisch und konsensorientiert zusammenleben zu können.
Junge Radikale, warum werden Jugendliche rechtsextrem? Das war das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg, mit Gabriele Roman, sie ist Co-Leiterin des Archivs der Jugendkulturen, und mit Deborah Schnabel, der Direktorin der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt. Ich bin Doris Maul und sage danke für Ihr Interesse.